Wer von euch weiß eigentlich, wie man einen Heckenschützen definiert? Tja, und wenn man da bei Wikipedia nachschaut, dann kann man da lesen, ein Heckenschütze ist eine Person, die, aufgepasst, aus dem Hinterhalt auf Menschen und andere Ziele schießt, entweder als Kämpfer in einem Krieg oder Bürgerkrieg oder in krimineller Absicht. Ja, und das Thema wollen wir uns heute mal genauer anschauen, vor allem die medialen Heckenschützen, die es in unserer Welt so gibt. Gast ist bei mir Markus Fiedler, der sich da das ganze Thema auf die Brust geschnallt hat, und ich sage einfach gute Unterhaltung jetzt bei Steinzeit. Da ist er mir auch schon zugeschaltet, der oberste Richter am Privatgericht zu Oldenburg. Markus, ich grüße dich. Was hast du denn für eine tolle Tracht da an?
Ja, hallo, Robert. Ja, das ist etwas, was uns am Oberlandesgericht Hamburg gewahr wurde. Und zwar gibt es da einen Richter, das ist der Richter Buske. Das ist schon unikat, ist das. Man muss sich das so vorstellen, das Gericht Hamburg ist ja ein sehr, sehr alter Bau. Und das ist also, könnte man fast als Filmkulisse benutzen. Ich glaube, es ist auch schon mal genutzt worden. Jetzt hat man also so einen Tempel der Rechtswissenschaften da, also so sieht's aus, so eine Kuppel mit vielen Ornamenten, wenn man da reinkommt, klassische Säulen, und sie sieht auch alles sehr renaissancemäßig aus. Ja, da gibt's also diesen, wie gesagt, diesen Richter Buske, und der hat weiße Haare und er hat sich die Haare lang wachsen lassen. Und das sieht dann ziemlich genau so aus wie diese Perücke. Allerdings noch natürlich etwas besser, weil er hat ja natürliche Haare, und diesen Wischmopp hier hat er natürlich nicht. Ich vermute mal, hat den Grund, dass er so ein bisschen aussehen möchte wie vielleicht so ein englischer Richter. Und ich glaube, man darf das in Deutschland nicht, keine Ahnung. Also ich habe ja noch nie einen deutschen Richter mit Perücken gesehen. Das ist wahrscheinlich nicht üblich, und deswegen hat er sich seine eigenen Haare lang wachsen lassen. Das ist einfach etwas, was man mal optisch gesehen haben muss.
Erinnert an alte
Also man kann
Zeiten,
das in etwa ja. vorstellen, und dann kommt natürlich dann von dem Gericht, von drei Richtern, die vor einem sitzen, kommt dann in Antwort auf einen Einwurf der Rechtsanwältin am Oberlandesgericht Hamburg von der Gegenpartei, darüber sprechen wir ja gleich, dass es doch Wikipedia-Regeln gäbe, und an die hätte man sich ja zu halten, also sprich Dirk Pohlmann und ich, die wir da vor Gericht saßen, hätten uns daran zu halten. Und dann sagte ein Richter, nein, Wikipedia-Regeln gelten hier nicht. Und das ist also der zentralste Spruch überhaupt, okay. der da im Verfahren gefallen ist. Ja.
Lass uns von Anfang an kommen. Du bist natürlich schon viel weiter. Wir wollen natürlich über dieses aktuelle Urteil sprechen, das du und Dirk erwirkt habt am Oberlandesgericht, richtig, in Hamburg? Ja? Ganz aktuell. Ja,
es gibt kein Urteil. Also es gibt eigentlich nur ein Urteil, das wir verloren haben quasi.
Kommen wir gleich drauf. Es gibt eine aktuelle Entwicklung, die wir aufklären müssen. Markus, du bist den Zuschauern bekannt durch deine Arbeit, durch die Filme, die dunkle Seite der Wikipedia und natürlich auch durch deinen Blog mit Dirk zusammen, Neues aus Wikihausen. Ihr habt also
Geschichten aus Wikihausen.
Geschichten.
Ja, das ist aber nicht dein Fehler. Das ist der Fehler von Dirk, glaube ich sogar. Weil also wir hatten eine einzige Sendung, die hieß mal Neues aus Wikihausen, weil wir da so eine aktuellen News hatten. Das war die Sendung 6. Und seitdem kommt Dirk ständig durcheinander und sagt einmal Neues, einmal Geschichte aus Wikihausen. Okay. Und die anderen übernehmen das dann natürlich. Und plötzlich heißt es überall Neues aus Wikihausen.
Egal.
Nein, es sind die Geschichten aus Wikihausen.
Wikihausen ist das Thema, und zwar deine Arbeit zur Aufklärung, inwieweit dieses eigentlich doch neutrale Lexikon, das es eigentlich sein sollte, alles andere als neutral ist. Also wenn man wissen möchte, wie hoch der Mount Everest ist oder wo liegt Nepal genau und wie groß ist das Land, dann ist es sicherlich sehr legitim, sich da Rat zu holen. Aber wenn es um einen politisch aufgeladenen Diskurs geht, dann sieht es doch da ganz anders aus in dieser Sache. Und vor allem gibt es da ein prägnantes Beispiel, das dir natürlich damals auch aufgefallen ist, und zwar war das Daniele Ganser. Dr. Daniele Ganser ist den meisten Menschen hier ein Begriff. Der hat versucht, seinen Eintrag ändern zu lassen. Da ging es nämlich darum, er beschäftigt sich ja mit dem 11. September. Da weiß jeder, der nur ein paar Minuten sich damit beschäftigt oder ein paar Stunden, das stinkt zum Himmel. Die offizielle Version dieses Narrativ lässt sich so nicht aufrechterhalten. Und er hat als Historiker eben festgestellt, es gibt gewisse Anomalien, und hat es dann öffentlich gemacht. Und dann gab es einen Wikipedia-Eintrag, der meines Erachtens ihn einfach nur schlecht geschrieben hat. Er hat versucht, das ändern zu lassen, und das hat nicht funktioniert. Also sprich, war für dich ja auch ein Initial zu sagen, hoppla, was läuft denn da? Wieso wird ein Mensch, der eigentlich gute Arbeit macht, generell von Anfang an schlecht geschrieben? So, nimm uns mal ein bisschen mit zurück an deinen Anfang von deinem Diskurs hier.
Jetzt hast du schon viele Punkte aufgeworfen und das müssen wir eigentlich von vorne anfangen. Also mein Werdegang an der Wikipedia ist ja die eines naiven Benutzers, der irgendwann mal 2004 einen Artikel eingestellt hat. Nicht extra für die Wikipedia, aber ein Artikel, der schon vorher auf meiner Homepage existierte, wo ich dachte, ja, das könnte die Allgemeinheit interessieren. FM-Synthese, Frequenzmodulation, Yamaha DX7, solche Sachen. Also wer sich damit auskennt, mit diesen Synthesizern, wird dann wissen, wovon ich rede. Also ein Spezialthema. Und dann ist mir das erste Mal aufgefallen, 2008, 2009, dass das doch ziemlich seltsam war. Da meinte jemand, das wäre alles totaler Blödsinn und hat das dann rausgelöscht. Also einen sehr langen Artikel, der sehr, sehr viele Informationen enthielt. Und hat das dann ja ersatzlos gestrichen und dann halt irgendwie für physikalische Grundlagen allgemein zur Frequenzmodulation eingetragen, die aber jetzt mit der eigentlichen Musikfrequenzmodulation, also mit dem Benutzen der Frequenzmodulation im musikalischen Bereich nichts zu tun hatte. Gut, das war so ein Thema, wo ich dachte, naja, kann ja mal passieren, lässt die Wikipedia links liegen, für dich ganz wichtig, du schreibst da nichts mehr rein, weil also die Mühe lohnt sich nicht, man kann das komplett rauslöschen. Was mir aber noch nicht klar war, was du eben gerade gesagt hast, wir gehen heute davon aus, anders als ich damals dachte und anders als du es gesagt hast, dass die Wikipedia von Anfang an nicht als Informationsallmende gedacht war. Das wird zwar gerne jetzt von der Wikimedia Deutschland und von der amerikanischen Wikimedia Foundation, wird das gerne so vor sich hergetragen, dass man sagt, ja, das ist ein großes Gemeinschaftsprojekt und wir tragen da das Wissen der Welt ein. Wir gehen aber inzwischen davon aus, dass das ja, eine Art Werbung dafür ist nur oder ein Nebenprodukt, ein Abfallprodukt. Die Wikipedia soll eigentlich was ganz anderes sein. Können wir später vielleicht noch drauf eingehen. Ja, und dann kommt halt der zweite Punkt, Daniele Ganser. Das heißt, ich bin irgendwann 2014 auf den aufmerksam geworden. 2015 habe ich mich dann da eingeschaltet. Wie gesagt, 2014 wurde, du hast richtig gesagt, der Artikel wurde manipuliert, auf schlecht heruntergeschrieben, im Wesentlichen von einem Autor mit einem zweiten Autor zusammen. Und zwar war das einmal der Philipp Heide, den wir als Autor Phi in der Wikipedia ja, dingfest machen konnten oder umgekehrt. Wir haben diesen Autor Phi gesehen in der Wikipedia und wussten irgendwann, das ist ein gewisser Herr, Dr. Philipp Heide aus Hamburg. Und dann gibt es einen sogenannten Co-Pilot, der vorher auch schon als Jesus-Freund in der Wikipedia geschrieben hatte. Und dieser Co-Pilot ist Gerhard Sattler aus Melle bei Osnabrück. Und ja, diese beiden Autoren sind im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass der Artikel von Daniele Ganser Stück für Stück ja, schlecht geschrieben wurde, noch mit anderen Autoren aus der Wikipedia zusammen. Da gibt es also auch Administratoren zum Beispiel, die den beiden den Weg freiräumen. Und immer wenn jemand sagte, das geht aber nicht, man kann doch hier nicht solche Wörter wie Verschwörungstheorie reinschreiben, dann wurden die Personen gesperrt. Ich habe noch nicht mal den Artikel von Daniele Ganser bearbeitet, sondern nur einen Brief oder ja, einen längeren Brief auf die Diskussionsseiten zu dem Artikel von Daniele Ganser geschrieben. Und selbst das reichte aus, um mich dann zu sperren. Ja, und das war der Anfang für mich, der ganzen Sache mal genau auf den Grund zu gehen und ja, diese Untiefen und vollkommen absurden Abläufe in der Wikipedia mal genauer zu beleuchten. Und je länger man da reinguckt, desto schlimmer wird die ganze Geschichte. Das ist eine einzige Müllhalde, es ist ein einziger Müllhaufen, der da in der Wikipedia existiert. Im Wesentlichen deswegen, weil die Autoren, die sich angesammelt haben in der Wikipedia, unterliegen einer gewissen Negativauslese. Die Autoren, die früher mal da waren, die ja, ein Interesse daran hatten, ein wissenschaftliches Interesse, die Wikipedia voranzutreiben, gute Daten, wichtige Daten und wissenschaftlich korrekte Daten einzutragen. Die sind im Wesentlichen alle rausgedrängt und
Was
übrig
meinst du mit
bleiben.
Negativauslese, dass quasi der Bodensatz nach oben gespült wurde, dass nur die.
Ja, also ich komme ja gerade drauf. Und die Autoren, die irgendwie einen psychischen Knacks haben, das sind diejenigen, die jetzt noch in der Wikipedia arbeiten, abgesehen von wenigen Ausnahmen. Also die Autoren, die sich ganz stark hervorheben, die viel Schreiber. Also man muss sich ja immer fragen, wer hat denn Zeit, monatlich 500 Einträge oder mehr in die Wikipedia zu machen? Das können nur Autoren sein, die irgendwo ein kleines Problem haben. Oder sie arbeiten hauptamtlich an der Wikipedia und bekommen dafür Geld. Aber eigentlich offiziell heißt es ja, dass die Autoren überhaupt kein Geld dafür bekommen, das Ganze nur ehrenamtlich machen.
Was meinst du
Dann
denn
fragt man
mit
sich natürlich.
haben ein Problem? Leute, die vielleicht nur mitteilsam sind, müssen ja nicht unbedingt ein Problem haben, aber wenn du sagst, die sind da so energisch, dass die 500 und mehr Einträge im Monat machen, wo machst du das fest? dieses
Naja,
Problem?
also ich rekurriere mal auf die Sendung 33, wo wir einen gewissen Simplicius in der Sendung hatten, also auch einen langjährigen Wikipedianer, der mit tränenden Augen, könnte man fast sagen, auf dieses Projekt zurückschaut. Er hat es verglichen mit einem Besuch in einem Kloster, an dem er auch mal teilgenommen hatte. Und das war ein Kloster, was im Niedergang begriffen war. Und da sagte dann irgendwann der Mönch, der sie rumgeführt hatte über den Klosterfriedhof, sagte, hier liegen sie alle vereint, ja, im Tode vereint, aber im Leben halt waren sie Spinnefeind, die einzelnen Klosterbrüder. Man kann es ungefähr so vergleichen. Also, das sind Leute aus einer religiösen Sekte, könnte man fast sagen. Ja, also die haben irgendwie, naja, irgendwie haben viele Autoren in der Wikipedia einen kleinen Knacks. Vielleicht denken sie, dass ihr normales Leben, also ihr reales Leben, nicht in vernünftigen Bahnen verlaufen ist. Und sie fühlen sich klein und möchten sich größer machen. Und einige machen das dadurch, indem sie andere Leute zum Beispiel über die Wikipedia herunterschreiben, indem sie die schlecht schreiben. Und interessanterweise war es auch noch so, weil wir gerade vorhin von Sendung 6 sprachen, dass, da ging es um den Autor Philip Cross. Und dieser Philip Cross, dem wird nachgesagt, dass er autistische Züge zeigt, nämlich Asperger-Syndrom hat. Und auch Simplicius sprach davon, dass wohl einige in der Wikipedia tatsächlich dieses Asperger-Syndrom haben. Und zusammen mit einer Inselbegabung, nämlich dass sie sehr viel Text in sehr kurzer Zeit sehr konzentriert durcharbeiten und lesen und auch schreiben können, was ein normaler Mensch gar nicht kann. Das können natürlich auch die 500 Edits pro Monat erklären. Man muss ja überlegen, wer macht denn 39, 40 Edits oder 80 Edits sogar an einem Tag? Und das sind ja alles Bearbeitungsschritte, wo man einen Text eintragen muss. Man muss gucken, dass das Ganze fehlerfrei ist. Man muss es ja vorher recherchiert haben. Das ist schon für einen Normalbürger, vor allen Dingen, wenn man das im Schnitt macht. Ja, das heißt ja, dass man also über die Zeit, inklusive Feiertage und Ferien, dass man also wirklich auf 80 Einträge pro Tag kommt. Das ist schon ein ganz schönes Ding. Also selbst jemand, der ständig in sozialen Medien sich rumtreibt und dort halt Kurzmeldungen schreibt, die alle nicht der Rechtschreibung entsprechen müssen und die auch nicht recherchiert sein müssen. Selbst da werden die meisten wohl Schwierigkeiten haben, tagtäglich im Schnitt auf 80 Einträge zu kommen. Daran kann man schon sehen, also dass das eine ganz besondere Kaste von Leuten ist, die sich da in der Wikipedia herumtreiben. Und wie gesagt, also Copilot und Phi sind ja nur zwei Charaktere, die wir da ausgegraben haben. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Charaktere, die auch sehr auffällig sind, verhaltensauffällig.
Also, du gehst davon aus, dass diese Leute getrieben sind, vielleicht von welchem Antrieb auch immer jetzt. Also, sie
Ja, also
haben.
es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Entweder wir sagen, es gibt Leute, die haben vielleicht ein krankhaftes Bedürfnis, sich da irgendwie mitzuteilen, oder es gibt Leute, die haben vielleicht ein anderes Bedürfnis, sich da mitzuteilen, weil sie vielleicht Geld dafür bekommen. Das wissen wir ja nicht. Ne?
Okay, also du bist jetzt in dieser Geschichte schon sehr, sehr weit, hast dich da intensiv, wie ich dich kenne, mit der ganzen Sache beschäftigt und bist dann auch so weit gegangen, gewisse Herrschaften, die dir mächtig auf den Keks gehen, aufzudecken. Du hast also,
Nee, das war nicht, das war nicht der Grund. Also also
erklär mal genau.
sowohl bei meinen Filmen als auch jetzt bei den Geschichten aus Wikihausen, die ich ja zusammen mit Dirk Pohlmann mache, ist eigentlich die Grundfrage immer, gibt es ein öffentliches Interesse an diesen Personen? Und man muss einfach sagen, wenn jemand politisch im politischen Diskurs aktiv ist, wenn er sich an dem politischen Meinungskampf beteiligt und in der Öffentlichkeit agiert, und Wikipedia ist Öffentlichkeit, es ist die fünft meistbesuchte Webseite der ganzen Welt. Also die hat je nach Artikel größere Verbreitungsraten als die meisten Leitmedien, die wir hier in Deutschland haben, also die Printmedien. Das heißt also, wenn sich jemand da hervortut und Artikel manipuliert, sowohl ins Gute als auch ins Schlechte, dann gibt es ein öffentliches Interesse daran. Und wenn halt ein gewisses Grad an öffentliches Interesse überschritten ist und so solche Sachen auftauchen wie bei Copilot oder auch wie bei einem gewissen Felix, über den wir jetzt gleich sprechen werden, dann ist es ganz klar, dann gehören die Leute enttarnt. Da gibt es ein öffentliches Interesse daran zu sehen, wer das Ganze schlecht oder schön schreibt. Die Artikel.
Und das hast du einleitend eben auch schon angedeutet, dass in diesem Urteil oder in diesem Gerichtsverfahren in Hamburg da eine ja, gewisse Rechtsprechung erfolgt ist. Zum einen, dass in dem Gericht nicht die Regeln von Wikipedia gelten, Das ist schon mal die erste Feststellung von dem Gericht. Und das Zweite ist natürlich dann auch, dass dieses öffentliche Interesse an der Aufdeckung dieser politisch aktiven Menschen offensichtlich gegeben ist.
Ja, das ist ganz interessant. Also wir hatten ja eine Entwicklung beobachtet. Also zunächst einmal ist es ja so, dass der Felix, den wir jetzt auch enttarnt haben, einer der schlimmsten Heckenschützen aus der Wikipedia, so wird er auch von anderen Leuten beschrieben, dass der nicht wollte, dass er enttarnt wird. Und er meinte, er hätte ein Recht auf Anonymität. Und begründete das daraus, dass es an ihm kein öffentliches Interesse geben würde. Wir haben das dann schon in Sendung 10 beschrieben. Wir haben auch schon vorher uns teilweise mit ihm beschäftigt in Sendung 8 und 9 von Geschichten aus Wikihausen. Und in Sendung 10 kam dann seine Enttarnung. Sendung 11 war nochmal eine Zusammenfassung des Themas. Sendung 12 nochmal genaues Eingehen auf sein Tun, weil er meinte, nein, also er würde ja bestimmte Sachen gar nicht machen. Wir können das ihm das ja natürlich dezidiert nachweisen, dass er das genau doch so macht. Also sagen wir mal, Felix hat es mit der Wahrheit nicht so ganz, ne? Also er ist da sehr. Er hat ein sehr kreatives Verhältnis zur Wahrheit, so könnte man das nennen. Ja.
Kannst du es nochmal sagen?
Und
Ein kreatives Verhältnis zur Wahrheit.
ja.
Das
Also
klingt gut,
das haben wir
ja.
auch im Gerichtsverfahren gesehen, in dem er das Gericht immer mit Halbwahrheiten gefüttert hat, die gerade so an einer eidesstattlichen Falschaussage vorbeigeschlittert sind. Ja, wobei wir bei einigen Sachen schon sagen, das ist eine eidesstattliche Falschaussage. Also gut, fangen wir mal an. Es gab also erstmal eine Sendung vom 3. September 2018. Das war unsere legendäre Sendung 10, die inzwischen auch auf KenFM hochgeladen ist wieder. Und ja, also diese Sendung 10 beinhaltete die komplette De-Anonymisierung von Felix und gepaart mit einigen Daten, die er nun gar nicht in der Öffentlichkeit sehen wollte. Also wir wissen jetzt, dass dieser Autor Felix, der zahlreiche Mitglieder der Linkspartei, unter anderem auch den thüringischen Verfassungsschutzpräsidenten, also den ehemaligen thüringischen Verfassungsschutzpräsidenten Helmut Röver und andere Leute wie Uwe Steimle, wie Nirit Sommerfeld, wie Elias Davidson, also konstant heruntergeschrieben hat. Er hat sich, wie gesagt, zu 50 Mitgliedern der Linkspartei hat er was eingetragen und ungefähr ein Dutzend davon hat er heruntergeschrieben. Und immer mit einer Assoziation zum Thema, also sagen wir mal sehr häufig mit einer Assoziation zum Thema Antisemitismus. Das heißt also, man bringt die Leute in Zusammenhang mit dem Wort Antisemitismus oder auch mit anderen unschönen Begriffen und sucht sich dazu irgendwelche Quellen aus den zugelassenen Medien heraus. Die zugelassenen Medien sind im Wesentlichen nur die Mainstream-Presse. Das heißt also Taz, Faz, Stern, Spiegel, öffentlich-rechtliche Medien und so weiter. Und natürlich, man findet dann in diesen Medien natürlich immer irgendwo jemanden, der einen Schmierenfink, der halt irgendjemand etwas anhängen möchte. Also im Falle von Uwe Steimle kann man richtig nachweisen, dass wahrscheinlich auch dieser Wikipedia-Artikel, der da veröffentlicht wurde, letztendlich dazu geführt hat, dass dieser beliebte Kabarettist aus dem Osten unseres Landes jetzt nicht mehr beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen auftreten kann und darf. Da gibt es also keine Sendung mehr zu ihm. Und das ist schon gruselig, was das passiert. Also die Wikipedia als Instrument, um jemanden aus dem öffentlichen Meinungsbildungsdiskurs herauszuhalten. Dann war Felix aktiv beteiligt, indem er zum Beispiel so Sachen eingetragen hat von einem gewissen Herrn Hein, glaube ich, hieß auch Philipp Hein. Und ja, dann behauptete, dass das wäre quasi wesensbildend an dem Uwe Steimle, dass er doch antisemitisch wäre, so ungefähr. So ist es dargestellt worden. So, und erstmal ist es ist kompletter Blödsinn, wie bei allen anderen Autoren auch, die ich gerade erwähnt habe. Also dieses Wort Antisemitismus wird quasi als Keule benutzt, um Leute zu diskreditieren. Im Wesentlichen sind es in der Wikipedia immer fünf Begriffe, die benutzt werden. Man versucht es als erstes über den Begriff Verschwörungstheorie, was nicht im eigentlichen Sinne gebraucht wird, sondern Verschwörungstheorie wird immer schlecht konnotiert gebraucht. Das heißt, es sind Spinner, es sind wahnsinnige Fuscher, wie auch immer, und gleichbedeutend auch immer mit einem Anklang, dass es immer Rechtsradikale sind. Wenn man sich jetzt mal die Medienlandschaft anschaut, dann also wird ganz gerne Verschwörungstheorie gleich mit rechten Verschwörungstheorien zusammengebracht. Dann gibt es sowieso noch also diesen Begriff rechtsradikal, rechtsextrem, vielleicht auch noch, wenn gar nichts hilft, Holocaustleugnung. Dann Anti-Amerikanismus, Antisemitismus, Anti-Israel, Antizionismus. So, solche Begriffe werden halt immer verwendet, um Leute zu stigmatisieren, zu etikettieren in der Wikipedia, sodass, wenn jemand sich diesen ganzen Artikel durchliest, vielleicht in Vorbereitung eines Gesprächs bei den öffentlich-rechtlichen Medien oder bei einem anderen Leitmedium, dann sieht, also diesenjenigen, den laden wir erst gar nicht ein. Mhm. Das ist ja eine verbrannte Person, die wollen wir nicht haben.
Es gibt einen guten Ausdruck, Markus, den hat der Ansgar Schneider geprägt in seinem Vortrag bei Gruppe 42. Er hat den Begriff Verschwörungstheorie und das ganze Umfeld als Pathologisierung von politischem Diskurs bezeichnet. Ja, und das genau. Finde ich perfekt ausgedrückt. In diesem einen Satz steckt eigentlich alles drin, was du auch gerade gesagt hast, dass man also hier so einen Deutungsrahmen gespannt hat, einen intellektuellen Deutungsrahmen nach Mauswelt. Ja. Hierhin darfst du gehen und daraus nicht. Ja. So alles, was drüber hinausgeht, Gebäude Nummer 7 und so weiter, da betrittst du einen Rahmen, der ist vermint und da gehen nur die Deppen hin. Nur die Spinner, die es nie kapiert haben.
Ja, vor allen Dingen muss man gucken, also es gibt also Leute, die aus der Anonymität heraus, wie dieser Felix und wie dieser Co-Pilot, schießen aus der Anonymität heraus, betiteln Leute so und machen das natürlich in dem Glauben, dass nie jemand sie dingfest machen kann. Wir verorten beide Leute in das sogenannte antideutsche Lager. Ich habe das lieber Transatlantifa genannt, aber antideutsch ist der Begriff, der vom Verfassungsschutz geprägt wurde. Und diese Antideutschen charakterisiert man dadurch, dass sie halt die Bestrebungen der USA, also diese imperialistischen Bestrebungen, die vielen Interventionskriege ist auch schon wieder so ein geschöntes Wort, also es ist Kriegstreiberei. Sie zetteln überall Kriege an. Es vergeht ja kein Jahr, wo die USA nicht mindestens an einem Krieg beteiligt sind in den letzten 150 Jahren. Und dann halt auch natürlich ganz zentral auch die Rolle Israels. Das heißt also nicht, wir reden nicht vom israelischen Volk, wir reden von der israelischen Regierung, vom Militärapparat, vom Geheimdienst. Das heißt, da haben wir auch ein ähnliches Treiben, dass da eine Expansionspolitik betrieben wird. Und jemand, der daran Kritik äußert, der wird sofort von diesen Antideutschen, die uneingeschränkt pro-israelischer Regierung und pro-US-amerikanischer Regierung sind, sofort ins Kreuzfeuer genommen. Und diese Antideutschen bezeichnen sich gerne als links, sind sie aber nicht. Also man muss also klar auf den Punkt kriegen, es sind Rechtsradikale, ganz klarer Fall. Denn ich wüsste nicht, dass irgendjemand, der gegen Imperialismus ist, was ja eigentlich eine typische linke Eigenschaft sein sollte und gegen Kapitalismus, dass der irgendwie Kriege und Expansionskriege und Interventionskriege, wie auch immer man das nennen möchte, dass er das gut finden könnte. Das ist ja Quatsch. Das heißt also, diese Leute, die da in diesem Lager sind, das sind entweder Schlafschafe, die irgendwie ihren Gewissenskonflikt oder ihre kognitive Dissonanz noch nicht gemerkt haben, oder Leute, die halt ganz genau wissen, was sie tun, die diese Schlafschafe da irgendwie in eine gewisse Richtung lenken. Wir gehen davon aus, dass es Redelsführer gibt, die diese Leute halt anstacheln, irgendwas zu tun, weil man merkt das auch bei Demonstrationen, die Leute, die da demonstrieren, die wissen überhaupt nicht für oder gegen, was sie demonstrieren. Die sind einfach nur da, um zu stören, um Leute daran zu hindern, einen demokratischen Diskurs zu führen. Ich war jetzt auch zuletzt bei Koblenz im Dialog und wir sehen halt, dass die Organisatorin Sabine Jahn, die das Ganze da organisiert, ständig mit diesen Typen zu tun hatte die ständig bei irgendwelchen Demos auftauchten, Farbbeutel warfen. Also zuletzt war das so, dass sie auch Farbbeutel gegen historische Gemäuer geworfen haben, wo halt teuerster Marmor verbaut ist. Und dieser Marmor ist natürlich saugfähig und durch den Farbbeutelwurf, das kriegt man nie wieder richtig sauber. Das heißt also, die zerstören Allgemeineigentum. Zerstörung Kulturgüter, das ist denen vollkommen wurscht. Ja, das sind einfach nur Leute, das sind Dumpfbacken, Idioten, könnte man sagen, die sich da irgendwie so gerieren, als ob sie zur SS gehören würden. Also als ob sie so eine Art Sturmstaffel von der NSDAP wären. Ja? Also,
und die sich vermeintlich im Recht wähnen, das ist ja das große Problem. Die denken, sie sind moralisch auf der richtigen Seite. Und du hast gerade eben so dieses antideutsche Lager angesprochen. Ich nur ganz kurz einen Einwurf hier. Ich hatte vor kurzem ein tolles Interview gemacht, und zwar mit dem Raymond Unger. Der hat ein Buch geschrieben, Die Wiedergutmacher. Kann ich jedem Menschen nur empfehlen. Wir hängen hängen's unten ran als Link fürs Video. Und der hat dieses Buch geschrieben, Die Wiedergutmacher. Es geht jetzt nicht nur per se um wie viel Zuwanderung. Ich blende das gerade ein, Markus, das kannst du nicht sehen. Es geht um eine Gesellschaftschronik über den Umgang deutscher Eliten aus Politik, Medien und Kultur mit der Flüchtlingskrise. Aber er hat in diesem Buch auch etwas aufgezeigt, was für mich wirklich von großem Mehrwert war zu verstehen, warum wir Deutschen gerade so dieses Wiedergutmacher-Gen haben. Ja, also sprich, unsere nicht aufgearbeitete Kriegsschuld, die immer noch auf uns drauf liegt, lässt Leute in so einem Überkompensationsmodus gehen. Und das sehen wir bei der Energiewende, beim Klimawandel-Debatte, bei Gender Mainstream, bei Political Correctness. Die viele Deutsche versuchen quasi aus verschiedenen Traumen, die hier in dem Buch erarbeitet werden, das zu kompensieren. Und ich vermute auch, diese Leute wie jetzt Felix und Copilot und all diese anderen digitalen und medialen Heckenschützen, die agieren aus diesem Muster heraus. Ja,
da kann man jetzt viel zu vermuten. Also erstmal gibt es, also ich bin nicht schuld an dem, was vor 70 oder 80 Jahren hier im Lande passiert
ja,
ist.
Ja, und weißt du, warum du das weißt? Du hast nämlich einen erwachsenen Charakter gebildet, der dir ermöglicht zu sagen, Moment, das
aber hat mit mir nichts zu tun. Du musst mich noch zum Punkt kommen lassen. Also es ist gar keine Schuldfrage, es ist eine Verantwortungsfrage. Mhm. Die Zeit hat natürlich etwas bewirkt, nämlich dass wir alle zusammen sehr genau aufgeklärt worden sind über das, was da im Dritten Reich gelaufen ist und sehr sensibel geworden sind für Willkür oder für Unrecht und für all das, was wir halt mit Nationalsozialismus in Zusammenhang bringen. Und wenn nochmal solche ähnlichen Phänomene auftauchen, dann haben wir eigentlich die Verpflichtung, dagegen aufzustehen. Und das ist ja der Grund, warum ich hier überhaupt bei dir jetzt im Interview
heißt
bin.
Heißt das, wenn du eine Meinungsdiktatur aufkommen siehst, dass das
dann
dein
musst du
Antrieb
dagegen
ist?
Vorgehen.
Das ist dein Antrieb auch mehr oder weniger. Ja.
Naja, es ist einer von vielen Antrieben. Also der ursprüngliche Antrieb war ja erstmal klarzustellen, dass die Wikipedia keine zitierfähige Quelle ist und dass da Schindluder mitgetrieben wird. Mhm. In welche Richtung das gehen würde, habe ich damals, als ich die erste Dokumentation gemacht habe, nicht gesehen. Also das kristallisierte sich jetzt erst langsam mit der zweiten Dokumentation raus und mit den Geschichten aus Wikihausen, die wir jetzt ja machen. Also man muss sehen, halt diese Antideutschen, die wir da haben, sind Leute, die quasi in allen linken politischen Parteien vertreten sind. Also man trifft sie sowohl bei den Jusos, bei der SPD, man trifft sie ganz stark bei den Grünern. Wenn man sich mal so einige Äußerungen von den grünen Leuten da anhört, dann muss man ja wirklich die Hand über dem Kopf zusammenschlagen. Es geht ja noch gar nicht, was die erzählen. Vor allen Dingen die Grünen gestartet als Friedenspartei, als Anti-AKW-Bewegung, ja. Und das Erste, was man von denen in der Regierungsverantwortung sieht, ist ein völkerrechtswidriger Krieg, an dem sich Deutschland beteiligt hat. Noch dazu ein Krieg, der von der CIA eingetütet wurde mit Helfern von Al-Qaida. Ich rede vom Jugoslawienkrieg, ja. Die haben da erstmal Unfriede gestiftet. Die Al-Qaida, das ist dann die UCK gewesen, ja. Und dann gehen die Serben mit dem Militär dagegen vor, mussten sie auch tun. Also es geht ja darum, halt die Terroristen aus dem Land zu bekommen. Und dann heißt es, ja, da gibt es irgendwie Völkermord, Genozid und irgendwelche KZs, die es nie gegeben hat. Und da muss jetzt Deutschland einsteigen. Ja? Und dann schafft man es tatsächlich, das deutsche Parlament zu täuschen. Und die steigen dann in einen ohnehin völkerrechtswidrigen Krieg ein und dann mit solchen Umdeutungen wie, ja, Artikel 26, man darf sich an einem Angriffskrieg nicht beteiligen. Naja, man darf sich an den Vorbereitungen nicht beteiligen, aber an einem Angriffskrieg darf man sich schon beteiligen. Was für Drogen nehmen die Leute? Also man muss sagen, eigentlich müsste man das ganze Parlament, das damals dafür gestimmt hat, zumindest die Teile, die dafür gestimmt haben, müsste man geschlossen einsperren. Denn so ist es ja eigentlich gedacht.
Kannst du dich erinnern an diesen berühmt-berüchtigten Parteitag der Grünen, wo Joschka Fischer diesen unsäglichen Auschwitz-Vergleich gemacht hat, der ja letztendlich dann dazu geführt hat, dass die Partei quasi hinter dem Entschluss der Regierung stand und gesagt hat, wir müssen das machen. Ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Und das ist die große Lüge, mehr oder weniger. Und ich sehe seit damals genau das, was...
Das war ja Absicht. Also wir wissen ja von dem Herrn Scholz, das ist ja auch einer der...
Olaf
in der
Scholz.
Aufklärung damals, mhm. Ja, Olaf Scholz, genau. Der ist auch einer, der in der Aufklärung da damals gearbeitet hat, als Angehöriger der Bundeswehr.
Oberstleutnant, ne?
Oberstleutnant, genau. Und die haben ganz frühzeitig aufgeklärt, dass diese Mehr von diesem KZ nicht stimmen kann. Und trotzdem, also es wurde mitgeteilt dem Außenministerium und trotzdem ist es auch einmal so gewesen, dass das einfach verbreitet wurde. Also das wurde so ins Parlament reingegeben, wider besseren Wissens. Und letztendlich müssen wir davon ausgehen, dass also extra ein Stab quasi in Deutschland da gewesen ist, die diese Lüge verbreitet haben, absichtlich. Also es ging darum, absichtlich das Parlament zu täuschen, damit die halt einem Kriegseinsatz zustimmen, der sowieso nicht völkerrechtlich gedeckt war, weil es gab keinen UN-Beschluss zu dieser ganzen Geschichte. Und es geht nur dann, wenn die UN zugestimmt hätte, so ist ja auch das deutsche Recht, dann darf sich Deutschland an einer Friedensmission dann beteiligen, aber nicht vorher. Es gab nur einen NATO-Beschluss, ja. Und so wird es halt immer wieder verkauft. Und wir sehen jetzt ja, dass also dass die Grünen zu einer olivgrünen Partei geworden sind. Also eine Partei, die quasi jeden Krieg, der da von der NATO geführt wird, gutheißen. Also diese Partei ist absolut nicht mehr wählbar. Und meine Beobachtung ist halt, wie gesagt, dass diese Antideutschen da einen ganz großen Anteil dran haben. Solche Sachen jetzt in der grünen Partei also vorangetrieben werden. Und in der Linkspartei sehen wir gerade eine Transformation. Das heißt also, dieses antideutsche Lager ist vor allen Dingen auch im Osten in der Linkspartei vertreten, zum Beispiel durch eine gewisse Julia Schramm, die jetzt da aufgenommen wurde und andere natürlich auch noch, die wäre nicht aufgenommen worden, wenn es diese Antideutschen da nicht schon gegeben hätte, die sich ganz klar, also wirklich vollkommen daneben benommen hat. Also wenn jemand sagt, wie war denn das? Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomber Harris, feuerfrei. Ja? Also es geht da um das Bombardement
Dresden.
von Dresden 1945 und das
Bomber
auch noch
Harris, do it
gutheißt.
again. Ja.
Naja, so, das hat sie, glaube ich, in der Form nicht gesagt, aber
Aber die
das sind alles.
Transparente sieht man,
Das sind
ja.
diese Sprüche, die in dieses Lager gehören. Also das ist typisch antideutsches Lager, die es also gut finden, dass Dresden bombardiert wurde, ja, weil die ganzen Nazi-Deutschen wurden da quasi vaporisiert und das finden die gut. Ne? Aber dann sind es auch genau die dann am liebsten noch herunterrechnen, dass das also keine 250.000 Tote gegeben hat, was die Zahl, die ich immer noch für zu niedrig halte, weil die nur die offiziellen Opfer beinhaltet, damals vom Roten Kreuz rausgegeben, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern es wären nur 25 oder gar nur 18.000 Tote gewesen. 25.000 oder 18.000 Tote. Was für ein Wahnsinn, ja. Also wie man sich hier an Zahlen vergreift, wenn man sowas machen würde bei den Todeszahlen in KZs, da würde sich jeder zu Recht darüber aufregen, dass sowas gar nicht geht. Aber bei solchen Sachen geht es dann bei den Antideutschen. Da sind sie also ganz, ganz frei und können die Zahlen noch weiter runterkurbeln. Also ich kann nur sagen, wenn die Zahlen noch weiter runtergeschraubt werden, vielleicht haben wir ja während der Bombenangriffe in Dresden irgendwann noch mal ein Babyboom. Wer weiß. Nicht? Also mit einem krassen Bevölkerungszuwachs. Also wir können sehen, die machen vor nichts halt, also noch nicht mal vor solchen massiven Todes also vor solchen massiven Häufungen von Todesopfern, wo man aufgrund der hohen Zahlen eigentlich schon gar nicht mehr die Einzelschicksale sich anschauen kann. Kein Respekt vor Leben, ja. Aber dann fordern sie Respekt ein vor dem Staate Israel, ja. Da möchten sie am liebsten, dass man keine Kritik äußern darf. Und auch egal, ob da Leute an der Grenze erschossen werden und jemand aus dem Militär dann sagt, ja, auf die Frage hin, warum erschießen sie denn die Leute jetzt da im Gazastreifen, nicht? Naja, wir können ja nicht alle einsperren. Zitat Ende. Ja, also wir sehen, was das für Leute sind. Also das sind eben nicht friedensbewegte Leute. Es sind Leute, die wollen Krieg. Und solche Antideutschen haben wir hier, wie gesagt, in allen Parteien: Linkspartei, Grüne, SPD. Das geht durch sämtliche gesellschaftliche Schichten durch. Die sind eben halt sehr, sehr stark auch in der Wikipedia vertreten. Und das ist eine Gruppe, die in der Wikipedia halt ihr Schindluder treibt und dort Artikel manipuliert.
Ich merke gerade, dass sich das innerlich ziemlich aufwühlt, weil du die Hälfte des Weltvorrates an Ironie verbrauchst in deinen Ausführungen. Wie fühlst du dich da dabei, wenn du dich mit solchen Gedanken beschäftigst, dass es da also sehr viele Landsleute gibt, die das Wort Land am liebsten streichen möchten, die eigentlich alle Annehmlichkeiten, die diese Gesellschaft so mit sich bringt, wie Diäten und Bundestagsvizepräsidenten, Kohle und so weiter, die sowas gerne mitnehmen, ganz gerne, und gleichzeitig aber sagen, am besten wäre es doch, wenn Polen und Frankreich eine gleiche Grenze haben. Wie geht dir das damit?
Man kann zum Thema Nationalstaat so seine Ideen haben. Das ist nicht mein Hauptproblem. Ich sehe nur, wenn Leute so kriegerisch veranlagt sind und ständig sowohl als Heckenschützen sich betätigen. Also das haben wir also aus diesem antideutschen Lager ganz häufig, dass also Leute sich in die Anonymität flüchten und von dort aus andere Leute fertig machen. Und sie haben also einen Modus operandi gefunden, der ja ziemlich gut funktioniert. Ne? Also wir sehen, wir haben ja schon das Beispiel genannt an Uwe Steimle, dass man also aus der Anonymität heraus den mit Begriffen belegt und dann halt ein Auto, der noch nicht mal im geringsten verdächtig ist, irgendetwas mit Rechtsradikalität oder mit Antisemitismus zu tun zu haben, den halt in diesen Geruch bekommt und dann letztendlich, dass er seinen Job verliert. Ja, das ist gruselig. Also zurück zur Frage. Man könnte sich mal fragen, wann hat jemand das Recht, hier im Lande zu wohnen?
Okay, das ist interessant.
Und diese Frage könnte man vielleicht damit beantworten, naja, wenn sich die Person auf die Grundrechte einigen kann, ja, also auf die ersten Artikel im Grundgesetz. Und Leute, die sich darauf nicht einigen können, die können von mir aus gerne gehen. Und alle, die sich darauf einigen können, können gerne herkommen. Da geht es mir gar nicht so um die ursprüngliche Nationalität, sondern einfach nur, ob man sich hier auf ein friedliches Zusammenleben einigen kann. Und wenn das nicht gegeben ist, gerne, dann schmeißt sie raus. Fliegt diese Antideutschen aus, wohin sie auch wollen, gerne nach Afghanistan oder Israel oder so sonst wohin. Dann können sie da gerne Krieg spielen.
Mhm. Ja. Ich spüre gerade deine innere Anspannung zu diesem Thema. Das ist ja gar nicht Inhalt unseres eigentlichen Gedankens, den wir haben. Es geht ja eher um die Menschen dahinter und vor allem, was jetzt Stand der Dinge ist sozusagen. Also zurückzukommen auf dieses Urteil oder diesen Prozess, den ihr da geführt habt in Hamburg.
Ja, also was für eine Relevanz. Es ging ja los damit, dass wir also den einen Antideutschen hatten, also der Felix, der
Markus,
wollte nicht
anonymisiert werden. Markus, lass mich doch auch mal bitte einen Gedanken aus. Es ist schwer, den Herrn Lehrer zu stoppen. Ja, ich weiß. Ich bin nicht der Schüler, der hier in der Klasse sitzt. Gell? Also mir geht es darum, herauszufinden, was für eine Relevanz dieser Fall jetzt hat. Also sprich, wo ist der Stand der Dinge? Was hast du für eine Meinung, dass das jetzt, ist das ein wegweisendes Urteil, das noch weitere Konsequenzen haben wird, oder ist dieser ganze Meinungskampf jetzt eben erst richtig eröffnet worden und die fangen jetzt dann an, noch fieser zurückzuschießen?
Jetzt müssen wir erstmal das in Steno durcharbeiten. Also, es gab zunächst eine einstweilige Verfügung. Das heißt also, erstmal gab es also eine Unterlassungsaufforderung von Felix, die haben wir tunlichst ignoriert, beziehungsweise haben darauf geantwortet, dass wir das selbstverständlich nicht vom Netz nehmen werden. Dann gab es eine einstweilige Verfügung vom Landgericht Hamburg. Wohlgemerkt hat sich dieser Felix, also den wir inzwischen als Jörg Matthias Claudius Grünewald enttarnt hatten, ja, er hat sich dann Hamburg ausgesucht, obwohl wir alle nichts mit Hamburg zu tun haben, weder er noch Dirk noch ich. Also ich lebe in Oldenburg, Dirk in Berlin und er in München. Also warum nimmt er Hamburg? Na klar, weil er sich dann vorstellt, dass Hamburg das am ehesten noch so durchwinkt, wie er es gerne hätte. Dann kam also eine einstweilige Verfügung und wir fühlten uns schon ein bisschen so in Richtung Kafka versetzt. Also das sah doch eher nach Kafka und dem Prozess aus bei Kafka, weil es passte gar nichts zusammen. Ja, also da wurden Behauptungen von ihm aufgestellt. Er hat mit einer eidesstattlichen Versicherung, die also wirklich ziemlich weit von der Wahrheit entfernt war, an einigen Stellen einfach versucht halt uns da mundtot zu machen. Und damit ist er auch durchgekommen. Also er hat dann also einst erstmal durchbekommen, dass wir die Sendung 10, um die es damals ging, das war die hauptangegriffene Sendung, nicht mehr senden durften. Ja, also die haben dann also vom Netz genommen. Bis dann halt, das war also jetzt im Herbst 2018, bis dann halt im Februar 2019 die Hauptverhandlung stattfand am Landgericht Hamburg, die mündliche Verhandlung. Und das war interessant, denn wir konnten dann das Gericht davon überzeugen, dass einiges von dem, was der Felix da sagte, also erstens nicht ganz korrekt war und zweitens, wir konnten das Gericht davon überzeugen, dass an ihm ein öffentliches Interesse besteht. Das heißt, das Gericht hat schon das Landgericht Hamburg hat, was ganz, ganz selten vorkommt, eine vorher ergangene einstweilige Verfügung vom Landgericht Hamburg gekippt und hat das an alles zurückgenommen, bis auf einen kleinen Punkt, den ich jetzt hier nicht sagen kann, weil ich ja dann genau das mache, ne? Den wir jetzt dann doch nicht veröffentlichen dürfen, aber an dem wir dran sind, es kommt ja noch eine Verhandlung am Landgericht München, dazu vielleicht dann ganz am Ende. So, jetzt haben wir also obsiegt vor dem Landgericht Hamburg und konnten diese Sendung 10 wieder online nehmen, bis auf einen kleinen Punkt, den ich dann rausgeschnitten hatte. Und der aber auch nicht weiter wichtig war. Also das heißt also, wir können sagen, jetzt mal zusammengefasst, was ist denn dieser Jörg Matthias Claudius Egerer Schrägstrich Grünewald? Also Jörg Matthias Claudius Egerer hat 1994 schon für die Partei PDS kandidiert als Bundestagskandidat, hat dort Gott sei Dank nicht gewonnen, muss ich sagen. Dann war er in den 2000er Jahren für die PDS, die dann zur Linken wurde, auch Schatzmeister. Während seiner Schatzmeistertätigkeit gab es einige Unregelmäßigkeiten. Da wurden Gelder von dem Parteikonto, also die aufs Parteikonto eingezahlt wurden, auf ein Privatkonto überwiesen. Wenn jemand weiß, dass man natürlich für Parteispenden auch eine Steuererleichterung bekommt, weil das ja ein allgemein nütziger Verein ist sozusagen, so eine Partei, dann weiß man auch, also man darf nicht einfach das Spendengelder weiter überweisen, weil das also quasi eine indirekte Beihilfe zum Steuerhinterzug ist, ne? So, also das ist aber dann alles irgendwie als ja nicht problematisch irgendwie erkannt worden, übrigens von jemandem, der ihn als Rechtsanwalt heute vor dem Verfahren in München da also vertritt. Also wir gehen davon aus, dass das alles so ein bisschen Geklüngel war damals, nicht? Also dass das nicht ganz mit rechten Dingen zuging, vor allen Dingen die Einschätzung, dass das also überhaupt ohne Probleme gewesen sei, weil was da mit diesem Parteispendenskandal gelaufen ist. Gut, okay. Dann hat dieser Jörg Matthias Claudius Egerer damals noch ungefähr zwischen 2005 und 2006 war er zweimal mindestens in Israel. Und wir wissen, dass er einmal davon auf jeden Fall bei Sahel war. Sahel ist ein Volontierprogramm für Leute, die aus dem Ausland kommen und in der israelischen Armee dienen wollen. Dann hat er also das, dann dient man da nicht an der Waffe, sondern wie Dirk sagt, in der Etappe. Das heißt, man macht da alle möglichen Dienste, die zum Support der kämpfenden Truppe sind, also Material von A nach B schleppen, vielleicht die Küche oder was auch immer. So, und dann fragt man sich natürlich, was macht so jemand da in Israel, nicht? Und er muss damals noch Beamter gewesen sein, auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass er auch heute noch Beamter ist. Dann frage ich mich natürlich, welcher Dienstherr möchte das denn, dass ein Beamter, ein deutscher Beamter in einer fremden Armee Dienst tut? Helmut Röwer schätzt das so ein, also der Verfassungsschutzpräsident, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident aus Thüringen, dass das durchaus Auswirkungen auf den Beamtenstatus haben kann und dass man da eventuell sogar seine deutsche Staatsbürgerschaft verlieren kann, wenn man nämlich in einer anderen Armee Dienst schiebt, wie auch immer. Gut, dann haben wir also ja, Jörg Grünewald inzwischen, der ist auch noch Offizier der Reserve bei der Deutschen Bundeswehr und ist als solcher Offizier der Reserve auch noch beim Bund jüdischer Soldaten, als Kassenprüfer taucht er dann auf. Dann wissen wir halt aus der Wikipedia, dass er dort, wie gesagt, mindestens ein Dutzend seiner eigenen Parteimitglieder heruntergeschrieben hat, denn er ist ja Mitglied der Linkspartei immer noch heute. Also ganz kurios, ja. Also die wussten auch zum Teil nicht, wer denn das, also wer denn dieser Schmierenfink in der Wikipedia ist, der sie da andauernd mit Antisemitismus in Verbindung bringt. Jetzt ist es bekannt und das ging auch in der Linkspartei rund. Das haben wir ja inzwischen mitbekommen. So, und dann taucht halt der Jörg Matthias Claudius Grünewald inzwischen als Grünewald also in einem Vorstand von der liberalen jüdischen Gemeinde Beth Shalom in München auf. Ja, und also
Also
das
man
ist schon
könnte ihn als
kurios.
Philosemit bezeichnen, oder? Er ist dem Staat Israel und dem Volk Israel offensichtlich sehr zugeneigt, ja, was per se nichts
Ja,
Schlechtes
also
ist, ja.
wir haben also mitbekommen, er ist ja ursprünglich nicht als jüdisches Gemeindemitglied geboren, sondern er ist eigentlich christlich aufgewachsen und ist dann irgendwann konvertiert. Also das
Ist ja
heißt
nichts
also
Schlimmes. Ich kenne auch
vom.
Leute, die konvertiert sind zum Judentum, weil sie sagen, sie haben da eine geistige Heimat gefunden, wo sie sich wohlfühlen.
Das
Also
ist in
per
Ordnung. Ja,
se finde ich da
genau.
nichts
Also
Schlimmes
das
dran, ja.
habe ich kein Problem mit. Also ist auch das Konvertieren an sich, wo ist das Problem? Wenn das eine Glaubensrichtung ist, die dir besser gefällt, warum denn nicht? Abgesehen davon, ey, also ne, wir Christen sind ja, wenn man es historisch betrachtet, auch nichts weiter als eine jüdische Sekte. Was soll der Kram? Ne, also
Ja, wenn man es so
ja,
sieht,
natürlich. Was war
ja.
denn Jesus? Ne?
Ja,
Also
okay.
Also das war, was sich da irgendwie herausgebildet hat. Ich habe da überhaupt keine Probleme, auch nicht mit der
Also ich
Religion. Was
versuche
soll
es mal ein
denn
bisschen
das?
einzudampfen, Markus. Das ist ein bisschen zu komplex
Ein Punkt
alles.
noch, was an dem Punkt wichtig ist. Da ist also jemand, der ist konvertiert und der besitzt die Chuzpe, das ist genau der richtige Begriff an diesem Punkt, auch noch andere andere Juden, die schon immer Juden gewesen sind, als Antisemiten zu bezeichnen. Zum Beispiel Nirit Sommerfeld oder
Okay.
den Elias Davidson. Und das macht er nicht direkt, aber über Bande. Er sagt, ja, die sind in irgendeinem Verein drin, der ist aber antisemitisch oder der ist aber anti-zionistisch. Und wenn man dann halt verlinkt auf den Begriff Antizionismus, sieht man dann, oh, wenn man dann auf Antizionismus draufklickt, Antizionismus ist ja quasi fast das gleiche wie Antisemitismus. Ne? Dieser Jörg Matthias Claudius Grünewald besitzt also die Chuzpe, das ist genau der richtige Begriff an dieser Stelle. Andere Leute, die aus dem jüdischen Glauben kommen, als Antisemiten zu bezeichnen, macht er nicht direkt, macht er indirekt, indem er sagt, die beteiligen sich aber an antisemitischen oder an antizionistischen Organisationen wie zum Beispiel BDS oder sowas ist dann gekommen. Und erstmal stimmte das nicht im Falle von Nirit Sommerfeld. Und dann klickt man vielleicht auf Antizionismus drauf und dann sieht man, oh, Antizionismus ist ja fast das gleiche wie Antisemitismus, sagt die Wikipedia. So und so solche Sachen halt. Ne? Also wirklich jemand, der sich ganz klar am politischen Meinungskampf über die Wikipedia betätigt und dann auch noch anonym bleibt. Das heißt also, er meint, er hat ein Recht auf Anonymität. Aber andere Leute kann er fertig machen als Heckenschütze aus der Wikipedia. Und das war ganz klar, also das Landgericht Hamburg hat dann gesagt, am Detail, diese Anonymität steht ihm nicht zu. Und das Interessante war halt, wie gesagt, dass das Landgericht Hamburg das also am Detail noch festgemacht hat. Jetzt meinte der Herr Grünewald, dass das nicht rechtens wäre und er ist komplett nicht in Revision gegangen, sondern in Berufung, nennt sich das. Ich bin ja auch nicht so ein Fachmann im Rechtlichen, aber eigentlich müsste das ja der Herr Grünewald sein, vor allem von der rechtlichen Bewertung her. Nun gut. Also das Landgericht Hamburg nimmt die komplette einstweilige Verfügung zurück, bis auf einen kleinen Punkt und Herr Grünewald geht in Berufung. Wir treffen uns also am Oberlandesgericht Hamburg wieder. Dann mit dem Herrn Buske. Ne? Also und der Herr Buske hat dann das Verfahren geleitet. Und was jetzt interessant war, das Oberlandesgericht hat am Anfang gleich eine Zusammenfassung gebracht und die Zusammenfassung fiel wiederum genauso aus wie am Landgericht Hamburg, allerdings wieder mit einem kleinen Punkt, dem sie uns dann auch nicht stattgeben wollten. Ansonsten ging das also auch dann quasi zu 90% wieder an uns, das gesamte Verfahren. Und als
Was für Reaktionen erwartest du denn jetzt von Seiten der Wikipedia? Also glaubst du,
Ja,
dass die
Moment, aber
jetzt...
jetzt ein wichtiger Punkt. Und als sie das gehört haben und als die Verhandlung dann schon, was ich, für 40 Minuten lief oder so, hat dann die Gegenseite quasi alle Klagen zurückgezogen. Bis auf den einen Punkt, den wir jetzt immer noch nicht sagen dürfen und wo wir jetzt das Internet durchsuchen müssen, dass wir also wirklich alles finden, dass das aus dem Netz rausgeht und dass da keine Veröffentlichungen in der Richtung mehr sind. Das Interessante an der ganzen Sache ist, hätte er das drin gelassen, wäre es für ihn finanziell das Gleiche gewesen. Also unser Rechtsanwalt hat ausgerechnet, dass es in etwa 30.000 Euro kosten wird, das gesamte Verfahren für ihn. Das heißt also, der Spruch, hier gelten keine Wikipedia-Regeln, der ist 30.000 Euro wert, hätte er billiger haben können. Auf jeden Fall haben die alles zurückgenommen, nur mit den einen Punkt. Warum? Frage ich mich natürlich, naja, ist die Frage, ist da die Wikimedia eventuell mit dran beteiligt an dem, was da stattgefunden hat? Also zahlt das der Herr Grünewald alleine das Verfahren oder hat es da eventuell noch eine Querfinanzierung von der Wikipedia gegeben? Das ist die erste Frage, die für uns da im Raum steht. Denn hätte er jetzt die Klage aufrechterhalten, gäbe es ein Urteil, in dem zum Beispiel stehen würde, Wikipedia-Regeln gelten hier nicht. Und natürlich alles andere, was da im Gerichtssaal noch gelaufen ist, wo die Richter sich ganz klar geäußert haben und sagten, wir arbeiten hier gar nicht mehr am Detail ab, worum es geht. Ihr Mandant, also jetzt der Herr Grünewald, also gerichtet an die Rechtsanwältin, ihr Mandant ist im politischen Meinungskampf aktiv. Und wenn sich jemand am politischen Meinungskampf in der Öffentlichkeit beteiligt, und Wikipedia ist Öffentlichkeit, dann ist der per se de-anonymisierbar, beziehungsweise muss damit rechnen, dass er legal de-anonymisierbar ist. Als Gegenbeispiel wurde dann genannt, na gut, wenn er jetzt in Algebra was einträgt, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber in dem Moment, wo er in geschichtliche Artikel und in politische Artikel was einträgt, dann muss er damit rechnen, dass er legal de-anonymisiert werden darf. Klammer auf, letzte Entscheidung obliegt dem Oberlandesgericht Hamburg. Das heißt, das ist jetzt für uns die Latte viel niedriger gehängt. Wir können jetzt alle de-anonymisieren, die sich da in dieser Junta, so wie das Dirk Pohlmann genannt hat, bewegen. Das heißt, dieses gesamte Politbüro, was da in der Wikipedia herrscht, wir reden so von 50 bis 80 Personen, sind eigentlich alle de-anonymisierbar. Vorausgesetzt, wir können das Gericht davon überzeugen, dass die sich am politischen Meinungskampf beteiligen. Das sollte aber bei einigen davon überhaupt nicht schwerfallen. Ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten. Ich möchte eigentlich die Administratoren endlich mal zur Rechenschaft ziehen, weil bei denen ist es nicht ganz so eindeutig. Da muss man wirklich die Richter den Richtern zeigen können, guck mal hier, die schreiben zwar nicht so viel in die Artikel, aber durch ihr Löschverhalten und durch ihr Sperrverhalten räumen sie den Schreibern den Weg frei. Ne?
Also die Spotter von den Schützen sozusagen. Da gibt es doch immer zwei bei so einem Scharfschützenteam. Der eine, der das Ziel ausspäht und der andere, der abfeuert. Ja.
Naja, man könnte sagen, die geben wie soll man das sagen, Feuerschutz. Ja? Das heißt also, wenn jetzt der Scharfschütze von der Seite auf einmal angeschossen wird, also von anderen Leuten aus der Wikipedia, die sagen, Moment mal, also das kannst du da so nicht eintragen. Wie kommst du denn hier auf Antisemitismus? Hat doch mit der Person gar nichts zu tun. Dann fliegt der raus. Das heißt also dann, wenn der sich zu renitent meldet, kommen dann die Administratoren und sperren sein Konto. Dann kann der sich nicht mehr melden. Ja? Deswegen meinte ich ja, es gibt da auch eine Negativauslese, weil die Leute sich untereinander natürlich einkesseln und alle Leute, die irgendwie aus der Reihe treten, werden aus der Wikipedia rausgekickt. Das haben die auch über Jahre hinweg jetzt wunderbar gemacht, sodass eigentlich im Kern nichts weiter übrig geblieben ist als diese Mannschaft, die schwerst antideutsch angehaucht ist. Oder Transatlantifa, so wie wir das nennen. Also das, was es ja eigentlich am ehesten trifft. Also diese Truppe vertritt durchgehend die transatlantische Sicht auf die Weltpolitik und sagt, alles, was die NATO macht, ist super toll und alles, was Russland macht, ist super böse.
Markus, wann geht's weiter? Wann sind die nächsten Termine?
Naja, das ist eine gute Frage. Also wir hatten jetzt zweimal einen Anlauf am Landgericht München. Es ist einmal wegen Krankheit unseres Rechtsanwalts, die aber dann eine Woche vorher angekündigt wurde, und einmal wegen Krankheit des Rechtsanwalts der Gegenseite hat das nicht stattgefunden. Und ich war ja schon fast in München, ne? Wir hätten es ja fast treffen können. Und dann habe ich dann irgendwann 100 Kilometer von München dann per Telefonanruf gehört, ich kann gleich wieder umdrehen, weil die Verhandlung wird nicht stattfinden. Fand ich ja lustig, ja. Also
Wenn es soweit ist, dann gibst du mir rechtzeitig Bescheid. Dann machen wir hier
dann kommst du nach München.
Prozessbeobachter. Ja, dann
Ja.
kommen wir hier mit einem Ü-Wagen an,
Dann.
ja, mit einem
Also wie
Satellit.
gesagt, diese Verhandlung in München geht ja im Wesentlichen darum, um die Unregelmäßigkeiten, die es bei einem Erlass der einstweiligen Verfügung gegeben hat, weil unser Rechtsanwalt ist der festen Meinung, dass die nie hätte erlassen werden dürfen. Und dann kommen natürlich auch noch die ganzen anderen Punkte wieder auf den Tisch, unter anderem auch der Punkt, der uns jetzt noch untersagt wurde, dass wir ihn sagen dürfen. Und wir gehen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass auch dieser Punkt zu unseren Gunsten entschieden wird. Das heißt, dass also quasi alles, was wir dann veröffentlicht haben, vollkommen rechtens war und dass also der Herr Grünewald da vollkommen leer ausgeht vor Gericht.
Markus, ich finde das Thema sehr spannend. Also wirklich danke, dass du dir da so eine Mühe machst und dich da so mit allen Details beschäftigt und sich da durchfuchst. Es könnte sein, dass das in der Retrospektive in Jahren mal doch durchaus richtungsgebend ist, das Ganze, was du da
Ja,
machst.
also unser Rechtsanwalt Markus Komper spricht ja davon, dass das Rechtsgeschichte schreiben wird. Also so oder so, weil wir sind Teil einer Klagewelle, die jetzt nach und nach diese sogenannte Wikimunity aufbricht, sodass diese Autoren da zur Rechenschaft gezogen werden können, was ja bisher nicht der Fall war, ne? Also wenn du jetzt Geschädigter bist und du versuchst, dich dagegen zu wehren, kennst die Autoren nicht, weißt nicht, wer da geschrieben hat. Nehmen wir mal an, du hast viel Geld, dann sagst du, verklagst du die deutsche Wikimedia. Dann sagt die, naja, wir haben damit nichts zu tun mit der Wikipedia. Wir können uns nicht, also wir können die Inhalte nicht beeinflussen. Klammer auf, ist gelogen, Klammer zu. Haben wir in der Sendung 19 schon gezeigt, dass es da auch Leute aus der Wikimedia Deutschland gibt, die ganz aktiv per Upload-Filter die Inhalte der Wikipedia kontrollieren. Kann man sich angucken. Sehr interessante Sendung. So, und dann wirst du aber weitergeleitet und dann sagst du, ja, ich möchte herausfinden, wer dieser Schreiber ist. Du hast vielleicht nur eine IP. IP-Nummer, aber die deutsche Staatsanwaltschaft sagt dir das eventuell nicht, wer diese IP-Nummer dann überhaupt ist. Dann, du sollst nach Amerika gehen, dann klagst du vor Amerika. also vor einem amerikanischen Gericht und hast ganz viel Geld und dann sagen die, ja, sie haben schon recht. Also das ist in der Verantwortung von Wikipedia, aber hier in Amerika wird derjenige verklagt, der den Schaden verursacht hat, nicht der Träger, also nicht die Wikimedia Foundation in Amerika. Und dann erwirkst du vor einem amerikanischen Gericht das Urteil, und wenn du Glück hast, dass du diesen Typen de-anonymisieren darfst. Gehst mit dem Urteil nach Deutschland zurück und sagst, hier, das ist der Typ, also hier, ich habe es schwarz auf weiß, ich darf den jetzt de-anonymisieren. Her mit der IP-Nummer und her mit dem echten Namen. Dann sagen die, tut uns leid, das amerikanische Recht endet an der deutschen Grenze. Hier gelten deutsche Rechte, verklagen Sie bitte die Wikimedia.
Okay.
Weißt du? Also hier verklagst du den Träger, und in Amerika müsstest du eigentlich den eigentlichen Verursacher verklagen. So wirst du ständig im Kreis geschickt. Das ist der Begriff Wikimmunity.
Wikimmunity.
Das heißt, Geschädigte, die Rufmordkampagnen, die ma massiven Rufmordkampagnen in der Wikipedia ausgesetzt sind, haben nicht die Möglichkeit gehabt, bisher sich dagegen zu wehren. Und um das mal nochmal zu sagen, es gibt dazu inzwischen auch ein Buch, also das ist gerade frisch aus dem Druck. Schwarzbuch Wikipedia, und da beschreiben einige genau diesen Zustand. Hast du es online? Haben wir
Warte
ein
mal,
Bild?
ich
Was
mache dich
denn?
nochmal im Großbild und halte es ein
Ja.
bisschen anders, dann spiegelt es nicht so. Perfekt, perfekt, ja, super. Dankeschön.
Ja, so. Schwarzbuch Wikipedia. Also da hat also der Andreas Mecker eine ganze Menge zusammengetragen. Ich bin auch mit einem ganz kleinen Teil dabei. Aber es sind halt viele Leute, die halt sich genau mit diesem Themenfeld Schlechtschreiben in der Wikipedia be beschäftigen. Ich gebe mal so ein paar Überschriften rein. Eine Enzyklopädie mit politischer Schlagseite. Im grünen Bereich ist jeder Einspruch zwecklos. Happy Darwin Day, Zensor des Jahres ist Wikipedia. Wikipedia-Verbot an der TU Dortmund. Die Arbeit von Wikiwatch. Rechtsschutzmöglichkeiten bei Wikipedia Falscheinträgen. Sozialer Mord, der Mord, den jeder begeht, die selbsternannten Cyberscharfrichter, Psiram, Ruhrbaron und Wikipedia, das ist eigentlich auch ein Themenkomplex, den wir eigentlich nochmal bearbeiten müssen, weil das betrifft ja euch auch. Also sozusagen die ausgelagerte Wikipedia oder Wikipedia auf Crack, wie Dirk immer sagte, das ist dann Psiram, ja, also ein Portal, was nur ausschließlich zur Diskreditierung von Leuten und von Themen existiert. Ja, und so geht es also fröhlich weiter. Ich berichte dort über die Reaktionen auf die Filme, die es in der Presse gegeben hat. Und dann hat also ein wichtiger Artikel, den ich super toll finde, ist von Hermann Plopper, Kammerton A des transatlantischen Wahrheitsministeriums. Also er hat sich ja mit der Geschichte von Wikipedia beschäftigt. Also ich kann nur empfehlen, sich mal dieses Buch anzulesen, und dann wird man vielleicht sehen, dass Wikipedia was ganz was anderes ist, als sie vorgibt zu sein. Unterm Strich vielleicht ein Werkzeug, um über dieses Thema Wikidata Sprache maschinenlesbar zu machen. Und zwar nicht nur die Worterkennung, die kennen wir schon lange aus unseren Smartphones. Ne? Wenn wir so ein Smartphone haben, dann können wir ja da auch irgendwas eindiktieren, und das Smartphone kann dann die Wörter aufschreiben. Kennst du schon. Aber dass dann Maschinen auch die Semantik in der Sprache verstehen. Das wäre möglich. Das heißt, wenn du also demnächst sagst, Bombenparty im Telefongespräch, ja, dann würde halt vielleicht diese Aufnahme gefleckt werden. Es gibt einen Aufnahmeausschnitt, das muss sich dann jemand aus Fleisch und Blut angucken und schauen, meint er jetzt eine super Party oder meint er, dass da
Okay.
irgendwo am Münchner Bahnhof um 7:45 Uhr eine Bombe gezündet werden soll? So,
Verstehe.
im ersteren Fall passiert gar nichts, und im letzteren Fall tritt dann eventuell bei dir ein Sondereinsatzkommando mal die Haustür ein und fragt mal genauer nach, was du da vorhattest.
Okay,
So.
verstehe,
Ähm,
verstehe.
und äh, das ist also noch jemand aus Fleisch und Blut, der überprüft, ob du da irgendwelche terroristischen Ideen da hast. Ne? In Zukunft kann das Ganze ja wunderbar durch einen Algorithmus erledigt werden. Wenn die also die Bedeutung von Sprache erkennen, weiß die Maschine, ob du eine Bombenparty feiern möchtest oder vielleicht dann doch lieber eine Bombe zünden möchtest. Ja,
Markus, das führt uns jetzt ganz weg von diesem Thema.
Das ist eine schöne gute Nachgeschichte. Da kann jeder mal schön drüber träumen.
Ich merke,
Und wenn du noch ein bisschen weiter denkst,
wenn man sich
und wenn du noch ein bisschen
intensiv.
weiter denkst, dann heißt es am Ende, da treten auch keine Leute mehr aus Fleisch und Blut an die Tür ein, sondern es sind dann auch Maschinen, die dann zu Hause bei dir vorbeigucken. Das ist eine Mischung aus Matrix, Orwell und Terminator. Viel
Dich kann
Spaß in
man
der
echt
Zukunft.
nicht stoppen, wenn du redest, gell? Das merkst du schon,
Ja,
ja.
das war
Okay, also.
mein letztes Wort. Du kennst das ja. Tschüss,
Ich
Sikorski.
versuche seit 10 Minuten auf den Schluss zu kommen, und irgendwie, es ist ja super spannend, wirklich. Das sind ja alles
Ja.
Themen, die mich so interessieren, und ich finde es großartig, dass du das machst. Aber wir machen jetzt einen Deckel zu, sonst schauen immer noch
Ja.
weniger Leute zu. Jetzt sind wir bei einer Stunde. Stunde oder sonst irgendwas. Nee, Markus, ganz ehrlich, ich finde das großartig und danke, dass du dir das gemacht hast und danke, dass du auch dein ganzes Engagement in diese Sache reinsteckst. Ich glaube wirklich, später mal wird das Urteil hier Geschichte schreiben und vielleicht wird ja dann irgendwann ein Platz nach dir benannt. Vielleicht so
Ach, das
im
glaube ich nicht.
heroischen Kampf, dann kommt der Markus-Fiedler-Platz in
Nee,
Oldenburg
nee,
oder
nee, nee, nee.
sowas. Ja. Ich würde es vorschlagen. Ja.
Wird es nicht geben.
Das kannst du dir ruhig an die Brust heften. Ich sage vielen Dank, dass du das Ganze gemacht hast und euch sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Schaltet wieder rein bei Steinzeit bei Nuviso, unterstützt den Kanal, macht einen Haken dran. Und lasst uns weiter an diese Arbeit machen, indem ihr uns einfach auch mit einer Spende unterstützt. In diesem Sinn, alles ist gesagt. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschüss.